Ich hätte auch so weitergemacht bis zum kompletten Umfallen.
Fahrbezirke werden zusammengelegt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entlassen.
Da kann man schon so auch in die Gefahr kommen, die ganze Welt retten zu wollen.
Und das belastet.
Für Gott zu arbeiten, das kann ganz schön herausfordernd sein. Das machen dieser Theologe und diese ehemalige Pfarrerin klar. Denn sie und viele andere, die bei einer der beiden großen Kirchen angestellt sind, arbeiten im sozialen Bereich. Und die Verantwortung, die sie dabei tragen, kann bereichern, aber eben auch eine große Belastung sein. Die Kirchen sind nach dem Staat Deutschlands größte Arbeitgeber. Christliche Schulen, Krankenhäuser und Altenheime sind gefragt, auch wenn die Zahl der Kirchenmitglieder stetig zurückgeht. Doch in diesen Unternehmen Gottes gilt ein eigenes kirchliches Arbeitsrecht. Inwiefern das noch zeitgemäß ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem erklären wir, wie die Kirchen zu ihrer Marktmacht gekommen sind. Ich bin Vera Gröning-Menzel. Herzlich willkommen zu Religion und Gesellschaft. Allein die beiden großen Kirchen und ihre Verbände beschäftigen in Deutschland rund 1,5 Millionen Menschen. In diesem Zusammenhang schauen wir nun in die Seelsorge. Denn für Pfarrerinnen und Pfarrer ist es in den letzten Jahrzehnten immer schwieriger geworden, den wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden. Durch Fusionen sind die Gemeinden größer und größer geworden. Und wer sich da nicht abgrenzen kann, droht sich in der Arbeit zu verlieren und rutscht im schlimmsten Fall in eine Überlastungsdepression, den Burnout. Michael Hollenbach hat eine der wenigen Betroffenen gesprochen, die sich trauen, über diese Erfahrung zu sprechen.
Im Grunde habe ich das selber gar nicht gemerkt. Ich hätte auch so weitergemacht bis zum kompletten Umfallen.
Magdalena Smetana war Dorfpfarrerin, als sie vor einigen Jahren krank wurde. Heute weiß sie, es war eine Überlastungsdepression.
Mein Körper hat sich gemeldet. Ich war immer wieder krank, Bronchitis, Lungenentzündung und das immer in so Phasen, 3 Wochen krankgeschrieben, dann wieder eine Woche gearbeitet.
Sie hat sich jeweils nur von Montag bis Freitag krankschreiben lassen, um sonntags wieder auf der Kanzel stehen zu können.
Und irgendwann mal hat der Arzt verstanden, das ist nicht körperlich, das ist seelisch.
Mit einem Burnout ging sie für 9 Wochen in eine psychosomatische Klinik, um zu regenerieren. Dass immer mehr Seelsorgende mit einer Überlastungsdepression zu kämpfen haben, ist nicht verwunderlich, meint Benjamin Stahl. Der evangelische Theologe hat an einer Studie der Universität Greifswald mitgearbeitet zum Thema Arbeitsüberlastung bei Pfarrerinnen und Pfarrern. Ein Ergebnis dieser Untersuchung: eine zunehmende Arbeitsverdichtung.
Wir zentralisieren. Parochien, Pfarrbezirke werden zusammengelegt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entlassen, übrig bleiben die Pfarrer, das heißt, es wird, was an Arbeit übrig ist, dann noch unter den Talar gekehrt und die Pfarrer müssen es dann tun oder es bleibt liegen und das belastet.
Das Problem kennt auch Sabine Habichhorst. Sie ist Referentin für Spezialseelsorge in der EGBO, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.
Und wir müssen natürlich, das sehe ich uns als Arbeitgeber auch in der Pflicht, deutlicher kommunizieren, dass eine Pfarrerin, die vorher 100% gearbeitet hat, wenn der Nachbarkollege in den Ruhestand geht, nicht 200% arbeiten kann. Und es dauert eine Weile, bis das ganze System das verstanden hat.
Die Greifswalder Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 4% der Seelsorgenden von einem akuten Burnout betroffen sind. 13% der Pfarrer und Pfarrerinnen sind sehr stark belastet und bilden eine Risikogruppe. Pastor Benjamin Stahl diagnostiziert bei vielen seiner Kolleginnen und Kollegen eine Art Erschöpfungsstolz.
Ich bin dann stolz und zufrieden mit der Arbeit, wenn ich eigentlich erschöpft bin, weil ich sonst keine Grenzen finde.
Dieses Grenzenlose liegt auch daran, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Arbeit als wichtig und sinnvoll erachten.
Das ist ja eigentlich auch ganz klassisch, dass hoch engagierte und auch hoch identifizierte, also auch mit der Sache, Menschen leichter in ein Burnout geraten können als Leute, die ein bisschen mehr Distanz haben.
Betont Sabine Habichhorst von der EGBO. Außerdem hätten Pfarrerinnen und Pfarrer keinen 9-to-5-Job.
In einem Pfarramt ist es so, dass ich es ja auch mit lebendigen Menschen zu tun habe und mit Bedürfnissen, die sich auch vorher nicht gut planen lassen. Also es hat sehr viel Unberechenbarkeit und sehr viel, was immer Strukturarbeit erfordert, was natürlich dazu führen kann, dass ich leichter in eine Überlastung komme.
Und es kommt noch ein weiteres Problem dazu. das Gefühl, in der Defensive zu sein.
Auch für die Kollegen selber sind es ja sehr schmerzliche Prozesse, wenn die Stelle wechsle und sie wird dann gestrichen, dann nicht das Gefühl zu kriegen, meine Arbeit war umsonst.
Stellenkürzungen, mangelnder Pfarrernachwuchs und der Mitgliederschwund sind zugleich Anzeichen einer Krise. Die Kirchen und damit auch die Pfarrer selbst verlieren immer mehr an Bedeutung, meint Magdalena Smetana.
Also es kann sein, dass hier der Druck größer ist, so mit der abnehmenden Bedeutung der Kirche, das alles irgendwie mit der eigenen Kraft retten zu wollen. Es ist mir ja wichtig. Ich möchte ja, dass die Kirche lebt. Da kann man schon so auch in die Gefahr kommen, die ganze Welt retten zu wollen. Damit kommen manche besser, manche schlechter zurecht.
Magdalena Smetana hat sich mit ihrer Überlastungsdepression geoutet. Nach ihrer Reha in der Klinik hätten sich viele Männer bei ihr gemeldet, um vertraulich über den eigenen Burnout mit der Seelsorgerin zu sprechen. Doch sich zum Burnout öffentlich zu bekennen, das passiert selten, nicht nur im kirchlichen Bereich. Seit gut einem Jahr ist Magdalena Smetana nicht mehr im Gemeindepfarramt, sondern Medienbeauftragte ihres Kirchenkreises. Ein Wechsel, der ihrer Gesundheit auf jeden Fall gut getan hat. Damit es erst gar nicht zu einem Burnout kommt, empfiehlt Sabine Habichhorst eine Art Frühwarnsystem.
Wir haben festgestellt, dass Supervisionen eine sehr entlastende Wirkung haben können, weil sie auch Räume sind, in denen dann auch die eigene Arbeit in den Blick genommen werden kann.
Eine andere Option seien sogenannte Bilanz- und Orientierungstage an der Nordsee, um die eigene Arbeit zu reflektieren. Letzte Station sei notfalls das Haus Respiratio in Unterfranken. Ein mehrwöchiger Aufenthalt in dem kirchlichen Therapiezentrum, um neue Kraft zu tanken.
Seelsorgende müssen besonders auf sich achten. Michael Hollenbach berichtete über Burnout im Pfarrberuf. Vor dem Hintergrund des im Grundgesetz garantierten Selbstbestimmungsrechts der Kirchen verfügen diese in Deutschland über ein eigenes Arbeitsrecht. Daran gibt es immer wieder Kritik, besonders am Arbeitsrecht der katholischen Kirche. Denn in der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse werden für die Angestellten strenge sogenannte Loyalitätsobliegen formuliert. Und wer die verletzt, dem droht die Kündigung. Diese Verpflichtungen sind gestuft und gelten zum Teil für alle Beschäftigten, zum Teil für katholische Mitarbeitende und dann noch einmal besonders für Beschäftigte im Bereich der Pastoral und der Verkündigung. Demnach kann man bisher aus diversen Gründen in einem katholischen Dienstverhältnis gekündigt werden, wenn man aus der Kirche austritt, wenn man sich von der Kirche distanziert, wenn man vom Glauben abfällt, einen gleichgeschlechtlichen Menschen heiratet oder eine kirchenrechtlich unzulässige Zivilehe schließt. Damit sind wiederverheiratete Geschiedene gemeint. Doch das soll sich ändern. Und über dieses komplizierte Thema möchte ich nun sprechen mit meiner Kollegin Ulrike Bieritz. Sie ist Leiterin der Redaktion Gesellschaft und Religion im RBB. Ja, das katholische Arbeitsrecht steht auf dem Prüfstand. Warum will man da überhaupt ran? Welche Probleme gibt es denn mit dem bestehenden Arbeitsrecht?
Ja, um es ganz platt zu sagen, dieses katholische oder kirchliche Arbeitsrecht ist einfach aus der Zeit gefallen. Die Politik und auch die kirchlichen Mitarbeiter selbst, die wollen ja eigentlich damit, dass Kirche sich wirklich der Realität anpasst. Das heißt einfach, dass Lebensform, das mit wem ich lebe, wie ich lebe, dass das eigentlich mein Arbeitgeber überhaupt nichts angeht. Das ist im normalen Leben so. Und warum soll das eigentlich in der Kirche nicht anders sein? Die private Lebensführung ist aber eben für die katholische Kirche halt keine Privatsache. Und genau deshalb soll das auch geändert werden. Da war der Auslöser dieser ganzen Debatte ein Film im Januar, in dem wir ja als RBB auch beteiligt waren, Wie Gott uns schuf, als eine große Outing-Aktion von Schwulen, Lesbischen, Trans und anderen Menschen innerhalb der Kirche, die einfach gemeinsam gesagt haben, wir entsprechen nicht diesen kirchlichen Rechten oder den kirchlichen Vorschriften und wir sind aber gerne bei der Kirche, wir wollen die Kirche verändern, wir wollen als für die Kirche und in der Kirche arbeiten. Und das war dann so ein bisschen der letzte Auslöser, dass jetzt auch viele gesagt haben, da muss sich wirklich was ändern. Zweite Geschichte ist natürlich auch der Kirche fehlen Arbeitnehmer. Also da fehlen einfach Leute, Fachkräfte. Und wenn man einen großen Teil der Bevölkerung ausschließt, dann hat man irgendwann auch keinen mehr, der für einen selber arbeiten möchte.
Und die katholische Bischofskonferenz hat ja auch schon einen Entwurf für ein modernisiertes Arbeitsrecht vorgestellt. Und da steht im Artikel 7, der Kernbereich privater Lebensgestaltung, insbesondere Beziehungsleben und Intimsphäre, bleibt rechtlichen Bewertungen entzogen. Was bedeutet das konkret?
Mit meinen Worten? Wie jemand lebt und mit wem geht den Arbeitgeber nichts an. Das steckt dahinter in dieser etwas schwierigen Formulierung. Es ist aber ein bisschen vorsichtiger halt formuliert, auch wenn es eben heißt, an einer anderen Stelle, Vielfalt sei eine Bereicherung. Alle Mitarbeiter können unabhängig von ihren konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Lebensform Repräsentanten der Kirche sein, steht da eben auch drin, solange sie eine positive Grundhaltung und Offenheit gegenüber der Botschaft des Evangeliums mitbringen. Kirchenfeindliches Verhalten soll weiter geahndet werden. Also das ist genau das Ding. Es geht die Kirche nichts an, wie ich lebe, aber auf der anderen Seite ist die Kirche schon ein besonderer Arbeitgeber und sie möchte natürlich auch sicherstellen, dass ich mich mit deren Inhalten in irgendeiner Form auch identifiziere.
Mal grundsätzlich gefragt, dieses Selbstbestimmungsrecht der Kirchen ermöglicht ihnen ja erst dieses eigene Arbeitsrecht. Aber wenn jetzt auch die Mehrzahl der Beschäftigten gar kein Kirchenmitglied mehr ist, wozu soll denn dann so ein eigenes kirchliches Arbeitsrecht eigentlich noch gut sein?
Ja, eigentlich gehört es abgeschafft. Und das ist genau das, was auch die Politik will. Und das steht auch im Koalitionsvertrag. Das wollen sie angehen, dass eigentlich die Kirchen eines dieser, sie haben ja viele Privilegien noch in unserem Land, dass dieses Privileg irgendwann abgeschafft wird. Genau aus dem Grund, wenn kaum noch jemand oder vielleicht nicht mal mehr die Hälfte der Bevölkerung einer der beiden großen Kirchen angehört, warum haben dann diese Kirchen noch ein eigenes Arbeitsrecht? Das hat ja nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die evangelische.
Einschätzungen zum kirchlichen Arbeitsrecht von Ulrike Bieritz. Sie ist Leiterin der Redaktion Gesellschaft und Religion im RBB. Sie hören Religion und Gesellschaft zum Thema Arbeiten für Gott. Und wie fast allen anderen deutschen Firmen macht der Fachkräftemangel auch den christlichen Unternehmen zu schaffen. Sie stehen dabei vor einer besonderen Herausforderung, denn es gibt nicht nur wenige Fachkräfte, sondern eben auch immer weniger Christen. Dazu kommt ein handfestes Imageproblem infolge des Missbrauchsskandals. Thomas Klatt hat bei katholischen Arbeitgebern nachgefragt, wie sich das bemerkbar macht.
Also mein Eindruck ist, dass wir zurzeit wie alle ein Problem haben, Arbeitskräfte zu finden und nicht das Problem haben, weil wir ein kirchlicher Arbeitgeber sind.
Sagt Jens-Uwe Scharf, Abteilungsleiter Sozial- und Fachpolitik beim Caritasverband für das Erzbistum Berlin. Er erlebt nicht, dass Bewerber ausbleiben, weil die Kirchen nach dem Bekanntwerden sexualisierter Gewalt und schleppender Aufarbeitung ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Vielmehr sei die Caritas weiter ein attraktiver Arbeitgeber.
Wir bieten ja über ein reines Gehalt ja durchaus noch viele, viele andere Dinge an, von kirchlicher Zusatzversorgung bis zum Jobrat oder sowas. Und da sind viele, die sich bei uns bewerben, denn doch schon überrascht, also was bei uns als Arbeitgeber geboten wird. Und im zweiten Schritt, wenn sie denn bei uns arbeiten, merken sie halt doch, dass bei uns offensichtlich eine etwas andere Atmosphäre ist. Eine Atmosphäre sozusagen im Miteinander, im Kümmern um die Menschen anvertrauten, die wir tagtäglich erleben, für die wir da sind.
Ob sich Arbeitnehmer bei gleichen Konditionen eher für einen kirchlichen, freien oder staatlichen Träger entscheiden, darüber gäbe es keine Untersuchungen, sagt Georg Lemnin, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Aber eine Untersuchung im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit zeige eine klare Tendenz.
Dass die Kirche eine deutlich überdurchschnittliche Rolle bei den Freiwilligen spielt. Die Kirchen ist ja nicht durchgängig nur ein Skandalverein, sondern die leisten unglaublich engagierte und tolle Arbeit in Sozialräumen, bei den Menschen vor Ort, im Einsatz für benachteiligte Menschen, für das, was unsere Gesellschaft braucht.
Zumal Caritas und Diakonie bei vielen Deutschen Vertrauen in Sachen Sozialarbeit, Beratung und Pflege genießen. Und das seit dem 19. Jahrhundert. Damals begannen christliche Gruppen, sich überregional sozial zu engagieren.
Das waren ein paar, würde man heute sagen, Sozialentrepreneure, die gesehen haben, dass beginnend mit verwahrlosenden Jugendlichen zum Beispiel als Thema gesellschaftliche Probleme keine Bearbeitung finden und es jemanden braucht, der sich um Jugendliche kümmert, die heute, würde man sagen, bildungsfern sind, die nicht in den Arbeitsmarkt kommen oder die andere sozial-psychische Probleme haben. Und dass man die Themen der Pflege, die länger schon in christlichen Hospizen bearbeitet wurden, dass man die auch in größeren sozialdiakonischen Einrichtungen aufgenommen hat. Daraus wurde dann aber mit der inneren Mission sowohl evangelisch-katholisch wurden da große Bewegungen draus, große Einrichtungen.
Der Sozialstaat sei immer schon stark auf die Kooperation mit den Kirchen ausgerichtet gewesen. Ein deutscher Sonderweg, erklärt der Soziologe Georg Lemdin.
Weil es diese Verbindung von christlichen Unternehmern gab. Ja, die haben im Grunde das deutsche Denken des Unternehmens auf die Diakonie bezogen. Das ist in Skandinavien grundsätzlich anders, weil dort die Gemeinwohlorientierung des Staates eine stärkere Rolle spielt als bei uns. Während in der liberalen Tradition, angelsächsisch, da spielt einfach das persönliche Engagement des Einzelnen eine größere Rolle.
All diese Voraussetzungen führten zu der großen Bedeutung, die die kirchlichen Wohlfahrtsverbände immer noch in Deutschland hätten, auch wenn die Zahl der Kirchenmitglieder immer weiter abnehme.
Austrittswellen und Imageverlust nach dem Missbrauchsskandal haben der Beliebtheit christlicher Arbeitgeber bisher nicht viel anhaben können, Thomas Klatt berichtete. Und das war Religion und Gesellschaft im RBB 24 Inforadio. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Danke für Ihr Interesse.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.